NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Dezember 1731. Der Geburtstag der Schriftstellerin Sophie von La Roche.
Gelehrsamkeit, meine Liebe, werden Sie nicht darin finden. So beruhigte Sophie von La Roche eine verunsicherte Leserin, denn sie hatte gerade eine Zeitschrift gegründet und das Blatt war eben nicht für gelehrte Damen gedacht, sondern für Normalgebildete mit breit gefächerten Interessen. Pomona nannte sie, was heutzutage Brigitte, Marie-Claire oder Emma heißt. Pomona für Deutschlands Töchter. Ein Titel zum Weglaufen. Aber 1783, als diese erste deutsche Frauenzeitschrift erschien, war Pomona revolutionär. Andere Zeitschriften, meinte die selbstbewusste Herausgeberin nämlich,
zeigen meinen Leserinnen, was deutsche Männer uns nützlich und gefällig erachten. Pomona wird ihnen sagen, was ich als Frau dafür halte.
Eine Alice Schwarzer ihrer Zeit? Sophie von La Roche hätte heftig widersprochen. Sie wusste, wie ihre Leserinnen auch, dass gegen die Männer kaum etwas lief. Frauen waren nun mal rechtlich und sozial untergeordnet. Das musste man hinnehmen.
Wie kam es dann, dass eine Frau den Mut hatte, eine so große öffentliche Erscheinung zu machen?
Weil ihre Leserinnen, so die Herausgeberin,
Blumen der Erkenntnis
durch die neue Zeitschrift pflücken sollten. Was aber wirklich dahinter steckte, sagte sie nicht. Sophie von La Roche gründete ihre Zeitschrift Pomona, weil sie Geld verdienen musste. Denn die Familie war pleite. Und das war nun wirklich das Letzte, was sie für sich und ihr Leben erwartet hatte. Sophie von La Roche wurde als Marie-Sophie Gutermann von Gutershofen heute vor 280 Jahren in Kaufbeuren geboren, am 6. Dezember 1731, manchen Quellen zufolge allerdings schon ein Jahr früher. Der Vater, Professor der Medizin, präparierte seine 13 Kinder für den gesellschaftlichen Aufstieg.
Die Sophie hat eine gute Ausbildung bekommen, so wie es damals üblich war. Ein bisschen Erdkunde, ein bisschen Mathematik, natürlich Sprachen, Tanzen und so weiter. Und auch die schöngeistigen Dinge, Zeichnen und Musik. Also sie war schon prädestiniert, um in eine höhere Ebene einzusteigen. Natürlich war das die Ebene des Bürgertums.
So die Schriftstellerin Renate Feil, die eine Romanbiografie über Sophie von La Roche geschrieben hat, die profanen Stunden des Glücks. Höhere Ebene, das hieß damals
Mädchen, dann, wenn sie reif für Bett und Ball waren, gut zu verheiraten.
Sophie war durchaus bereit dazu, aber sie hatte Pech. Ihre erste Verlobung mit einem katholischen Arzt platzte, weil sich ihr Vater mit dem Bräutigam wegen religiöser Fragen verkrachte. Sie wurde deshalb, 19 Jahre alt, liebeskrank und deprimiert, zu entfernten Verwandten verfrachtet und lernte dort ihren Cousin Christoph Martin Wieland kennen, Typ Seelentröster.
Wieland hatte so ein Gespür für den Schöngeist und fürs Schöngeistige überhaupt. Und da bekam er so eine stille Liebe zu dieser Sophie. Man korrespondierte über zwei Zimmer, sie wohnten nebeneinander. Es kam zum ersten Kuss und der Kuss überm Strumpfband war immer schon sehr verbindlich. Und dann ging er in die Schweizer Ausbildung und verliebte sich dort in eine reiche Witwe. Und die Briefe wurden immer sparsamer.
Also Ende der Verlobung Nummer 2. Sophie, tief verletzt, hatte die Nase voll von Liebesheiraten.
Da trat wieder ihr ursprünglicher Pragmatismus auf den Plan, denn sie war eine ganz und gar von der Vernunft gesteuerte Frau und hielt dann die Augen offen für einen Ehemann.
Und da ist er auch schon. Georg Michael Frank La Roche, 10 Jahre älter als Sophie, unehelicher Sohn und Sekretär des Grafen Stadion Warthausen, einem Staatsminister des Erzbischofs und Fürsten zu Kurmainz. La Roche, charmant, weltmännisch und von seinem Ministervater für den Dienst bei Hofe erzogen.
War jung, er hatte keine Vorgeschichte, kein Witwer, das war immer schon was wert. Und er hatte ein sehr weltoffenen Blick für die Dinge. Er kannte mehrere Sprachen. Also sie hatten schon einen geistigen Bezug. Sie konnte mit ihm Französisch parlieren, sich mal wieder darstellen in ihren Sprachkenntnissen. Und das gefiel ihm so gut, dass er zu Herrn Gutermann stürmte und fragte, ob er die Tochter heiraten darf.
Er durfte. Und so zog Sophie 1753 als frischgebackene Madame La Roche zu ihrem Gemahl ins kurfürstliche Mainz.
Ich bin bei der Prinzessin und dem ganzen Adel zur Erscheinung gebracht worden und kenne nun den Hof und die große Welt durch mich selbst. Soll ich Ihnen sagen, wie ich hier und da aufgenommen wurde? Gut, allenthalben gut.
Mehr als gut. Sophie macht am Mainzer Hof Furore. Bildhübsch, hochgewachsen und schlank, mit braunem Haar und ebenmäßigen Gesichtszügen, dazu gebildet und liebenswert, lernte sie schnell, sich elegant zu kleiden und in die aristokratische Gesellschaft einzufügen. Der Herr Gemahl war begeistert.
Der wollte auch nach oben, natürlich in die höchste Beamtenschaft aufsteigen. Sie hat dann das Leben am Hofe sehr, sehr kritisch gesehen, war aber immer eine Frau des Ausgleichs und der feinen Gemütsart und hätte nie jetzt radikal dagegen aufbegehrt, sondern sie hat das kritisch verfolgt, was da an Langeweile, an Dummheit, an Missgunst, an Intriganz, was da so läuft in der Ebene.
Aber nach ein paar Jahren zog die Familie mit dem gräflichen Schwiegervater aufs Land, auf das Schloss Warthausen bei Biberach. Das gesellschaftliche Leben dort war zwar bunt und anregend, doch und da schlug ihre pietistische Erziehung durch. Sophie fühlte sich einfach nicht ausgelastet. Zu Hause hatte sie gelernt,
weg vom Müßiggang, weg vom nichtsnutzigen Vertrödeln der Zeit, sondern man muss was aus seinem Leben machen. Man muss anpacken, man muss arbeiten, man muss etwas zu Wege bringen im Leben.
Außerdem hatte sie Sehnsucht nach ihren beiden Töchtern, die wie in Adelskreisen üblich in einem vornehmen französischen Institut erzogen wurden. Und da begann sie zu schreiben, einen Roman in Briefen.
Ich wollte nun einmal ein papiernes Mädchen erziehen, weil ich meine eigenen nicht hier hatte. Und da half mir meine Einbildungskraft aus der Verlegenheit und schuf den Plan zu dieser Geschichte.
Einer begleitete Sophies erste Autorenschritte mit Zuspruch und Begeisterung, ihr ehemaliger Verlobter Christoph Martin Wieland. Er war mittlerweile selbst ein bekannter Schriftsteller geworden und veröffentlichte 1771 ihr Manuskript, anonym, wie sie es wollte. Der Titel des Buches: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Es wurde eine literarische Sensation.
Das Fräulein von Sternheim. Eine tapfere junge Frau, die sich gegen unerhörte Schicksalsschläge und Angriffe auf ihre Tugend wehren muss. Verwandte wollen sie zur Mätresse an einem Fürstenhof machen. Ein Verheerer trickst sie aus mit einer Scheinehe. Doch sie gibt nicht auf, nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand, arbeitet unter falschem Namen als Lehrerin und wird zum Schluss mit einer wunderbaren Ehe belohnt.
Die Geschichte war deshalb so bedeutsam, weil sie zum ersten Mal das Leben einer Frau erzählte, die Unglück dann überwunden hatte durch Arbeit. Also sie hat nicht sich den Wonnen der Wehmut ergeben, saß nicht zu Hause, hat rumgeschlucht, sondern sie hat sich über das Unglück erhoben und versucht, durch Arbeit wieder zu sich selbst zu finden. Und dieses Prinzip der Aktivität, das hat die Leserinnen einfach berauscht.
Nicht nur die Leserinnen, alle waren sie begeistert. In den bürgerlichen Salons, an den Höfen wurde diskutiert und geschwärmt von diesem neuen Stil, dem ersten deutschen Briefroman, der empfindsam war, zartfühlend und doch zupackend. Dazu noch geschrieben, das wurde natürlich bald bekannt, von einer Frau. Sophie La Roche war 40 Jahre alt und plötzlich berühmt. Eine Erfolgsgeschichte pur. Sophies Ehemann wurde kurz darauf Kanzler des Kurfürsten von Trier. Das prächtige Haus der La Roches, bald schon von La Roche, in Koblenz-Ehrenbreitstein ein gesellschaftliches Zentrum, dessen Glanz auf ganz Deutschland ausstrahlte. Dichter und andere Denker bevölkerten Sophies Salon. Nicht nur der junge Goethe lag der gebildeten, geistreichen Dame des Hauses zu Füßen.
Sie war die wunderbarste Frau. und ich wüsste keine andere ihr zu vergleichen. Schlank und zart gebaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höheren Jahre eine gewisse Eleganz, die zwischen dem Benehmen einer Edeldame und einer würdigen bürgerlichen Frau anmutig schwebte.
Auch ihr Wieland, mittlerweile Deutschlands berühmtester und einflussreichster Schriftsteller, reiste an.
So hat sie einen geistigen Zirkel mit einem fortgesetzten Gespräch geschaffen, das natürlich dann der Kurfürst entzückt war, dass gerade an seinem Hof sich die deutsche geistige Elite traf. Sie war ja über Nacht berühmt mit ihrer Sternheim und er war noch dazu Kanzler, also was will man mehr?
10 Jahre lang dauerte das Glück dieses Powerpaars, dann schlagartig das Ende. 1780 stürzte La Roche als Kanzler wegen kirchenkritischer Schriften, die er früher einmal geschrieben hatte. Sie mussten aus ihrem Diensthaus ausziehen, hatten plötzlich kein Einkommen mehr, kein Vermögen, kein Landbesitz, nur ein paar Bilder.
Wenn heute ein Kanzler stürzt, ist er entversorgt. Damals fiel dieser La Roche vollkommen ins Nichts.
Ein treuer Freund besorgte ihnen eine Unterkunft, fernab vom Hof in Speyer, dann in Offenbach am Main. La Roche verkroch sich förmlich vor Scham, wurde untätig und depressiv. Und da nahm Sophie die Sache in die Hand. Ihre Kinder mussten versorgt werden, der Haushalt brauchte Geld. Zu Schockstarre blieb keine Zeit. Ihre Biografin Renate Feil.
Und das imponierte mir. Sie hat gesagt, mein Gott, jetzt muss ich mit meinen Büchern Geld verdienen. Als Frau eines Staatsrats hat sie alles der Wohltätigkeit gespendet. Aber nun war sie in eine schwere finanzielle Krise geraten. Nun war sie arm. Jetzt muss ich das Geld behalten.
Und Sophie arbeitete wie ihre Heldin, das Fräulein von Sternheim. Sie gründete ihre Zeitschrift Pomona, schrieb alle Artikel darin selbst, verfasste belehrende und unterhaltsame Bücher an die Adresse der deutschen Frauen, später auch ungewöhnliche Berichte über Reisen nach Frankreich, Holland, England, in die Schweiz. Sie sorgte für das Unterkommen ihrer 3 Söhne. Die beiden Töchter waren verheiratet, Maximiliane mit dem schwerreichen Frankfurter Großhändler Brentano, und sie baute das intellektuell-gesellschaftliche Leben wieder auf. Schritt für Schritt ging es aufwärts. Nur mit ihrem schriftstellerischen Renommee ging es allmählich abwärts. Man rümpfte die Nase, weil sie für Geld schrieb.
Man nimmt kein Honorar als Schriftsteller. Das Licht des Autors muss wie die Sonne umsonst scheinen.
Aber sie schrieb nun auch zu viel, zu flüchtig, und sie wurde altmodisch. Denn 1789 brach die Französische Revolution aus. Europa vibrierte vor Aufbruch und Umsturz und Begeisterung und Angst. Da passten die gemäßigten und belehrenden Schriften einer Sophie von La Roche einfach nicht mehr in die Zeit. Renate Feil?
Sie hatte nicht mehr diesen großen Zug der Veränderung in ihrem Stil, in ihrem Ton. Sie zog sich dann auf Betrachtung der Natur zurück. Und das sind natürlich Dinge, die in solchen Umbruchszeiten nicht so spannend empfunden werden.
Dazu persönliche Schicksalsschläge. Ihr Mann starb, ihr jüngster Sohn Franz, ihre Tochter Maxe bei der Geburt des 12. Kindes. Sophie nahm einige der Enkel bei sich auf, darunter Clemens und Bettina, die beiden Brentanos, die wie sie Schriftsteller wurden. Im Gegensatz zur Großmutter sind sie bis heute bekannt. Der Ruhm der Sophie von La Roche aber blieb beschränkt auf ihre Zeit. Doch als sie 1807 starb, weit über 70 Jahre alt, schaute sie mit Gelassenheit auf ihr Leben zurück. Melusines Sommerabende hieß ihr letztes Buch. Erinnerungen.
Ich hoffe, mit dem Wohlwollen edelgesinnter Bekannter die noch wenigen Schritte meines ziemlich verwundeten Lebens zu vollenden. Man sagt, ich würde den allgemeinen Frieden noch sehen. Gott wolle es bald.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Sophie von La Roche, die am 6. Dezember 1731 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.